Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Alles richtig gemacht heißt der neue Roman von Gregor Sander, der, wie ich finde, mit diesem Buch alles richtig gemacht hat und wie er diese Geschichte zweier ungleicher Freunde vor und nach der Wende so gut hingekriegt hat. Darüber sprechen wir gleich miteinander. Zwei Jungs, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Der angepasste Thomas, der später Rechtsanwalt wird, und der Außenseiter Daniel. Die beiden lernen sich im Rostock der Vorwendezeit auf dem Schulhof kennen und werden Freunde fürs Leben. Nach 89 betreiben sie in Berlin eine Bar. Ständig ist einer verliebt und schließlich landen sie einen Coup mit gefälschter Kunst, der alles durcheinander und aus dem Gleichgewicht bringt. Obwohl also vieles schief geht, hat Gregor Sander seinem neuen Roman den Titel gegeben, Alles richtig gemacht, und ich hoffe, er verrät gleich, warum. Herzlich willkommen, Gregor Sander. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ich muss gestehen, ich habe dieses Buch dermaßen gern gelesen. Es sind tolle Figuren. Die Geschichte packt total. Es steckt ganz viel deutsch-deutsche Geschichte bis in den bröckelnden Putz hinein drin. Und es ist in einem tollen Ton erzählt. Eigentlich gibt es gar nicht mehr viel dazu zu sagen, oder?
Das wäre aber schade.
Ist das ein gutes Kompliment für einen Autor? Oder ist es doch schöner, wenn viel gefragt wird?
Ach, wenn die Leserin oder der Leser so ganz zufrieden sind, dann habe ich da auch nichts gegen. Wenn danach überhaupt keine Frage mehr offen ist, ist eine gute Frage, ob das dann eigentlich gut ist. Hm. Aber wir sollten uns auch hier ein bisschen mehr Mühe
geben. Auf jeden Fall. Der Zeitraum, in dem die Geschichte spielt, reicht ja von den 80ern bis in die Jetztzeit. Da steckt Thomas, dieser Anwalt, in einer totalen Krise. Die Frau und die Kinder sind zumindest vorübergehend weg. Und da taucht dann Daniel wieder auf. Und auch die Vergangenheit, ist das eigentlich so eine Situation, die man eher fürchtet oder herbeisehnt, wenn nochmal so alles auf Anfang steht wie bei ihm?
Ja, beides vielleicht tatsächlich. Vielleicht so unterschwellig wünscht man sich das auch, gerade wenn irgendwie so alles schief läuft, dass man von irgendwo aus anderer Richtung Hilfe bekommt. Aber ob der Daniel, der wiederkehrende Daniel, nach über 10 Jahren taucht er plötzlich wieder auf, ob der jetzt wirklich so eine große Hilfe ist, das stellt sich erst noch raus.
Das sind ja wirklich zwei vollkommen unterschiedliche Männer, diese beiden. Ist das auch ein bisschen Voraussetzung, um überhaupt so gute Freunde zu werden?
Na, man hat das ja oft, ne, dass man sich fragt, warum sind die beiden eigentlich miteinander befreundet? Die sind so unterschiedlich und aber gleichzeitig eben auch untrennbar. Und ich habe auch so ein paar Freunde, die, glaube ich, nicht unbedingt genauso sind wie ich. Und das ist natürlich auch erzählerisch dann ein großer Reiz, ne? Also wenn man so zwei verschiedene Typen hat, die auf Situationen anders reagieren, der eine ist mal ein bisschen feige, der andere hat seine Zunge permanent eben nicht im Zaum. Da entsteht natürlich was Spannendes draus, da kann man schön erzählen.
Und wer ist Ihnen näher, Thomas oder Daniel?
Mir persönlich als ich selber oder in dem Buch?
Ja, beides. Ich hoffe, das lässt sich ja nicht vollkommen trennen.
Ach, ich mag die beide schon. Natürlich, der Daniel, der ist halt so ein Hau drauf. Der läuft so wie so eine Katze jedem Wollknäuel hinterher. Und das macht natürlich Spaß. So auf Dauer geht er einem auch ein bisschen auf die Nerven.
Es ist ja wie auch schon in den früheren Romanen und Erzählungen ein Buch auch über Deutschland, die Zeit vor und auch nach der Wende. Das vergegenwärtigen Sie sehr, sehr atmosphärisch dicht und irgendwie packend. Was lässt Sie denn an diesem Zeitraum, der ja auch unser Leben eigentlich ist, lässt Sie daran nicht los?
Ich glaube, dass das unser Leben ist. Also dieses Mal hatte ich eben große Lust auf das Nachwendige. Also ein DDR-Kapitel konnte ich mir nicht verkneifen, aber alle anderen 15 Kapitel spielen eben nach dem Mauerfall bis eben in die heutige Zeit. Sowas wie Rostock-Lichtenhagen oder auch manchmal einfach nur irgendein Musiksong, der für die Jungs eben prägend war. Dazwischen bewegt sich das. Und so ist, glaube ich, ja auch das Leben von vielen Menschen. Es sind manchmal Banalitäten, die einen prägen. Und manchmal ist es auch die große Historie.
Und wo holen Sie das her? Denn das ist tatsächlich, kommt einem sehr nah. Also auch diese Zeit nach 89, die ist ja nun auch schon eine Weile her. Da muss man gar nicht mehr in die DDR zurückgehen. Aber wie gesagt, es ist so genau beschrieben, dass ich mich gefragt habe, haben Sie das noch so parat oder müssen Sie da auch noch mal recherchieren?
Teils, teils. Also ich bin kein großer Aufheber. Ich sammle nicht und ich schreibe eigentlich auch kein Tagebuch. Aber einige Sachen sind tatsächlich so einprägsam, dass ich mich sehr gut daran erinnere. Und dann gehe ich auch immer auf so eine Reise. Das ist auch das Spannende an so einem Buch, ne? Wo man dann irgendwie denkt, es kommt zum Beispiel, Tschernobyl kommt kurz drin vor, dass dort Anfang der 90er Jahre wieder hochgefahren wurde. Immer wenn ich das wieder gelesen habe, später beim Korrekturlesen, musste ich immer wieder nachgucken, ob das wirklich stimmt. Aber solche Sachen findet man dann und eben andere Sachen lasse ich mir manchmal auch erzählen. Ich lese Bücher, ich gucke Filme. Ich begebe mich in die Zeit, auch in die Sprache der Zeit. Und,
aber die Figuren bleiben und deren private Geschichte ist eigentlich schon das, was so im Vordergrund ist. Sie machen das ganz elegant, dass die Geschichte immer so beiläufig erzählt wird. Dann erfahren die beiden, kriegen auch mit, wie diese Ausländerheime angegriffen werden direkt nach der Wende. Ja. Und das wird aber, finde ich, ihnen auch wichtig, dass das nicht so ein Geschichtsbuch jetzt
wird. Nee, absolut. Also die Amerikaner nennen das ja so schön Fiction, ne? Und eben die Sachbücher Non-Fiction. Und das, finde ich, ist klar getrennt. Und ich bin ganz klar im Fiction und möchte eine Geschichte erzählen und eine sehr menschliche Geschichte erzählen und möchte mit dieser Geschichte auch berühren. Also die Figuren sollen den Leserinnen und Lesern auch nahe kommen und sie sollen in das Leben dieser Jungs eintauchen und auch der beiden. Also es gibt zwei stark, wir reden immer nur über die Jungs hier, aber es gibt ja auch noch Kerstin.
Tolle Frauen.
Genau,
ja,
zwei wirklich zwei wichtige Frauen, die eben auch eine große Rolle in dem Roman spielen und das auch zum Beispiel sich da einzufühlen in diese weibliche Seele und die zu beschreiben, das macht mir schon großen Spaß.
Jetzt war ja die Wendezeit offenbar so, auch so wie Sie es nochmal vergegenwärtigen, so ein ganz offenes Feld, in dem auch wirklich schier alles möglich schien. Da macht man einfach mal eine Bar auf und legt los oder kommt auf irgendwelche verrückten Ideen und malt irgendein Kunstwerk und verkauft. Was war das für eine Energie damals?
Ja, diese 90er Jahre, besonders in Berlin, ne, die waren schon besonders. Also weil sich keiner, das war so ein bisschen, als wenn die Eltern nicht zu Hause sind und man selber ist 16 und hat Zugang auch zum Weinkeller. Und so benehmen sich die Jungs und alle um sie herum auch. Und das war ja auch überhaupt nicht, zum Beispiel, es war überhaupt nicht international, so wie Berlin heute ist. Man hat kaum, noch nicht mal Englisch eigentlich irgendwo gehört, also sehr selten. Und dann war sehr viel Platz da, alles war relativ billig und dann kommt man halt auf so Ideen wie die Jungs, die dann eben die Makrelenbar in einem alten Uhrengeschäft eröffnen und das jeden Donnerstag betreiben. Davon gab es x solcher illegalen oder halblegalen Bars.
Ist auch ein bisschen schade, dass diese Energie so weg ist, oder?
Ja, aber das gehört eben, glaube ich, einfach auch dazu, dass sowas hält nur eine Weile. Ne? Dann wurde Berlin eben irgendwann interessant und auch für Spekulationen interessant und geschäftlich interessant. Und dann wird sowas natürlich ganz schnell an den Rand gedrückt, obwohl es erst natürlich genau die Leute anlockt.
Jetzt heißt der Roman ja, ich habe es schon mehrfach gesagt, alles richtig gemacht. Das machen die beiden natürlich gar nicht. Also es ist auch ironisch gemeint. Was wäre ja auch langweilig, oder? Ja. Wenn man im Leben alles richtig machen würde.
Ja, und ich glaube, wenn man es auch, manchmal versucht man es eben und es geht eben dann doch schief. Ne? Manchmal kann man den Menschen gar keinen Vorwurf machen und dann geht es eben doch, im Fußball steht dann eben der Pfosten im Weg. Und so geht es den Jungs auch, da stehen einige Pfosten im Weg. Aber einige Sachen machen sie schon auch so gerade raus und nutzen ihre Gelegenheit teilweise auch und versuchen mit dem Leben und mit sich klarzukommen. Aber es gelingt eben dann doch nicht immer.
Also ich mochte die beiden sehr, sehr gern und am Schluss ist mir es richtig schwer gefallen, als der Roman zu Ende war. Geht Ihnen das dann auch so, wenn Sie die dann so loslassen müssen?
Nee, kann ich gut. Nee, die Figuren, das ist immer ein bisschen wie Familie. Also die sind einem schon wahnsinnig nah und manchmal gehen sie aber echt, also ich habe 5 Jahre an dem Roman gearbeitet, weil ich parallel noch an einem Drehbuch geschrieben habe. Und wenn das dann vorbei ist, dann ich lasse die auch echt gern gehen dann. Und
dieses Drehbuch, da wollte ich Sie auch drauf ansprechen, das kommt ja im November ins Kino von Ihrem letzten Roman, die Verfilmung, was gewesen wäre, unter anderem mit Christiane Paul. Wie ist das, wenn sowas parallel läuft? Wirkt sich das dann auch aufs Schreiben am Roman aus?
Ja, gute Frage. Müsste man mal hinterher, ich kann das gar nicht, weil ich so drin war. Ne? Also ich habe halt beim Drehbuchschreiben gemerkt, dass ich mein eigener Roman eben als Drehbuch zu schreiben, dann habe ich gemerkt, dann stehen so große Pausen durch die Finanzierung und so weiter. Das kann ich jetzt hier nicht an einem Stück machen, da werde ich irre. Und dann habe ich angefangen, den Roman zu schreiben. Was gewesen wäre, ist eben eher, das ist ein Roman aus der Sicht einer Frau, alles richtig gemacht, ist eher eine ziemlich männliche Geschichte. Und dann hatte ich immer wieder so ein bisschen die Schwierigkeiten. Ne? Dann musste ich immer wieder in diese Frauenwelt zurück, dann musste ich wieder zu den Jungs rüber. Da habe ich dann oft eine Woche gebraucht, um da überhaupt wieder reinzukommen. Und gleichzeitig hat es mich aber auch so ein bisschen, also es waren eigentlich zu viele Bälle in der Luft, ganz klar, ich war überfordert auch ein bisschen. Aber das hat eine ganz gute Energie gekriegt. Es war ein bisschen auch vielleicht wie Berlin in den 90er Jahren.
Jetzt kann man sich diesen Roman, alles richtig gemacht, auch sehr gut als Film vorstellen, fand ich. Haben Sie da, wer würden denn die zwei Hauptrollen spielen?
Die beiden Jungs? Ah, ja. Das wäre schwer. Ja, das, wir bräuchten ja Junge, das ist so wie bei Was gewesen wäre. Die Christiane Paul spielt halt die Hauptrolle und die junge Astrid, die wird gespielt von Mercedes Müller. Also die beiden teilen sich die Rolle und die machen das ganz wunderbar. Also die sehen sich ähnlich, aber sie bewegen sich auch ähnlich und so weiter. Und das ist schon ein großes Glück, wenn man dann zwei so Figuren kriegt. Und das heißt, jetzt für Daniel und Thomas bräuchte ich dann ja jetzt schon vier. Mhm. Da müsste ich nochmal mit einer Casterin reden.
Denken wir erstmal drüber nach und lesen erst nochmal ihren Roman. Gregor Sander bleibt noch hier und begleitet mich durch die Stunde. Aber wer jetzt sofort anfangen will, seinen neuen Roman zu lesen, Alles richtig gemacht, ist bei Penguin erschienen, hat 242 Seiten und kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Und bei mir ist noch Gregor Sander. Gibt es denn für Sie ein Buch, von dem Sie sagen würden, das ist so das Buch meines Lebens oder dieses Buch hat mein Leben tatsächlich verändert?
Ja, auf jeden Fall Uwe Jonsson, Die Jahrestage. Also das ist nun wirklich ein ja auch sehr dickes Werk, vier Bücher, ich glaube insgesamt 1500 Seiten. Und das hat es mir erst schwer gemacht. Also Jonsson ist ja auch zeitlebens über Mecklenburg geschrieben und über New York, das ich auch sehr liebe. Die Jahrestage spielen im Grunde immer im Wechsel in New York und in Mecklenburg. Daher haben mir immer viele gesagt, das muss doch was für dich sein. Und ich habe mich mit den Mutmaßungen über Jakob aber so ein bisschen gequält. Und dann irgendwie habe ich gedacht, ach, wer weiß, das ist so dick, das lese ich vielleicht dann irgendwann mal. Hab dann im Urlaub mal mein Buch im Flieger liegen lassen und meine Frau war so freundlich, mir ihr Exemplar der Jahrestage dann rüberzuschieben und dann habe ich angefangen zu lesen und dann war ich drin, dann war ich verloren und bin da reingesogen worden und wie der das macht, also das Jahr quasi von, ich glaube es beginnt 21. August 1967 bis 20. August 1968 und beschreibt eben aktuell über die New York Times das tägliche Leben, aber auch den Vietnamkrieg, den Prager Frühling und in den Rückblenden eben das Leben in Mecklenburg von vor dem Zweiten Weltkrieg bis auch aktuell. Und er ist so angenehm, hat so einen angenehmen Abstand zu allem, also sowohl zu der DDR damals, aber auch zur Bundesrepublik zu dieser Zeit. Auch zu den USA und das macht es so interessant. Und er hat sehr lebendige Figuren, ne? Gesine Krespal und Marie, die Tochter. Der Vater, der Olle Krespal, der Tischler, ist in Mecklenburg. Das hat mich alles wirklich wahnsinnig gefangen genommen. Eine wahnsinnig tolle, großartige Sprache, bewundernswert. Und es war für damalige Verhältnisse auch sehr modern geschrieben. Also er fällt wirklich manchmal von Berichten aus der täglichen New York Times in die Geschichte, also im selben Satz manchmal zurück ins Mecklenburg der 30er Jahre. Das ist schon wirklich sehr besonders.
Und Buch des Lebens ist dann auch sowas, wo man mal dran denkt, wenn man selber gerade nicht weiterkommt oder eine Krise hat, kann sowas inspirierend sein?
Auch das muss man ja sagen. Also das war ja für ihn, er hat die ersten drei Bände sehr schnell geschrieben. Ich glaube, das war fast immer innerhalb eines Jahres sind und das für den letzten Band hat er dann 12 Jahre gebraucht und ist dann auch, glaube ich, wenige Wochen nach der Abgabe gestorben, was natürlich wirklich tragisch war und ist und er auch sehr gefehlt hat, finde ich, gerade zur Zeit des Mauerfalls. Aber ja, dieser Fleiß und der Ehrgeiz, den er hatte, das finde ich auch bewundernswert.
Gregor Sander über sein Buch des Lebens, Uwe Jonssons Jahrestage, erschienen ist es in verschiedenen Ausgaben beim Suhrkamp Verlag. Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, Gregor Sander, waren Sie ja auch schon mal gleich mit dem ersten Buch. Wie war das? Was löst sowas aus?
Ach klar, das war eine große Freude damals, überraschend. Irgendwie war ein Frühjahrsbuch auch und die Kritiken waren eher so mittelmäßig, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann da am Ende doch noch auf dieser Liste zu stehen, das war schon cool.
Aber wenn es dann nicht weitergeht, schluckt man schon, oder?
Na, ich habe da ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Also es war, bestand ja so eine Restchance, besteht ja immer, wenn man auf der Liste steht. Aber das habe ich so realistisch war ich damals schon, dass ich gedacht habe, nee, die Shortlist, das wird nix.
Die nächste Autorin, die wir jetzt vorstellen, die steht gerade mit ihrem neuen Buch auch auf der Longlist. Brüder heißt es und die Autorin ist Jackie Thome und sie erzählt von zwei Halbbrüdern, die eigentlich nichts verbindet, bis auf die dunkle Hautfarbe und der abwesende Vater, der sie ihnen vererbt hat. Jackie Thome ist wie ihre beiden Hauptfiguren auch in der DDR aufgewachsen, als Kind einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters, den sie erst im Erwachsenenalter kennengelernt hat. Mechthild Lanfermann hat die Autorin in Berlin getroffen.
Hallo von mir. Freue mich wahnsinnig, dass ihr und sie alle da sind heute. Jackie Thome präsentiert ihr neues Buch in der Kantine des Berghain. Ein Club, der wie kein anderer für die 90er-Jahre-Party-Euphorie im frisch vereinigten Berlin steht. In einem solchen Club spielt auch das Buch.
In dem Buch ist es der Anfang dieser Art des Ausgehens, die dann auch so exzessiv war, dass man tatsächlich 2-3 Tage unterwegs war.
Ihre Hauptfigur Mick ist einer der 90er-Jahre-Partygänger, ein Lebenskünstler, der sich nicht um ein Morgen schert. Seine dunkle Hautfarbe macht ihn nur noch attraktiver. Ihr seht aus wie aus einer Benetton-Werbung, heißt es einmal im Text über ihn und seine Freunde.
Es hieß, mega Umsatz, fette Nacht gestern, Kassen voll, Bargeld lacht. Es hieß, kann ich mir diesen Monat mehr auszahlen, zahle ich zurück, logisch. Es hieß, ich finde, wir sollten mehr Geld für geile Flyer ausgeben.
Im Publikum sitzen viele Freunde, die mit der Autorin diese Zeit erlebt haben. Für einen kurzen Zeitraum gab es die Vorstellung, so Thome, dass Kategorien wie Hautfarbe, Nationalität oder sexuelle Orientierung immer unwichtiger werden könnten.
Also wir sind ja nicht rumgelaufen mit einem Manifest und haben das geglaubt. Wir hatten dieses Gefühl, es lag so in der Luft. Man dachte, immer weniger werden sich Menschen aneinander stören. Also in dieser Ausgehszene zum Beispiel war es wirklich total egal, ob Leute schwul oder heterosexuell waren.
Jackie Thome wuchs mit ihrer Mutter in den 70er Jahren in Leipzig auf. An den abwesenden Vater erinnerte jeden Tag ihre dunkle Hautfarbe. Sie habe wenig Diskriminierung erlebt, sagt sie. Im Gegenteil habe das Gefühl, eingesperrt zu sein, sie und ihre Freunde zusammengeschweißt.
Das unterschied sich jetzt gar nicht so viel von anderen Leuten, die jetzt so eine Ostbiografie haben. Ich war mit meiner Mutter alleine. Ich war viel bei meinen Großeltern, die in Thüringen wohnten. Und Ende der 80er, also als ich dann Teenager war, hatte ich mehr und mehr das Gefühl, ich werde hier auf gar keinen Fall bleiben.
Nach der Wende schreibt die junge Jackie Thome Musikkritiken für Berliner Zeitschriften und arbeitet eine Weile fürs Fernsehen.
Und zwar bei der sehr süßen Sendung Herzblatt.
Sie veröffentlicht erfolgreich Sachbücher übers Frausein und übers Älterwerden. Doch sie sucht weiter nach einer beruflichen Leidenschaft.
Ich dachte dann, ich möchte ehrlich gesagt, warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht? Fiktional arbeiten. Ich schicke jetzt Figuren, die ich mir ausgedacht habe, los, die mir bestimmte Thesen oder Fragen, die ich habe, beantworten oder auch nicht.
Die Figuren in ihrem Roman müssen die Frage beantworten, ob die Hautfarbe alles bestimmt. Micks unbekannter Halbbruder Gabriel zieht als erfolgreicher Architekt nach London. Er glaubt, ähnlich wie Mick, dass seine dunkle Hautfarbe keine Rolle spielt.
Er entkommt dieser Farbfrage ja ganz gut. Und dann holt sie ihn wieder ein. Und das ist eigentlich immer ein gutes Motiv beim Geschichtenerzählen, dass wir alle in unserem Leben Dinge haben, ganz oft, denen wir entkommen wollen und die immer wieder auftauchen.
Sie selbst habe sich mal mehr, mal weniger mit ihrer dunklen Hautfarbe auseinandergesetzt, sagt Jackie Thome. Als Kind und Jugendliche nerven sie die immer gleichen Fragen. Später in Berlin scheint es in ihrem Umfeld keine Rolle mehr zu spielen. Als sie 42 ist, meldet sich der Vater bei ihr, ein Tierarzt, der in Aachen lebt.
Und jetzt hat sich das so, nennen wir es mal, normalisiert.
Sogar eine Halbschwester existiert. Sie war auch auf der Lesung am Vortag. Sie beide seien aber nicht wie die Brüder in ihrem Roman, sagt Jackie Thome. Das ist ihr wichtig zu betonen.
Deshalb habe ich mir auch 2 Männer genommen, damit es nicht ein Roman ist, bei dem die Leser und alle anderen davon ausgehen, die schreibt ihre Lebensgeschichte auf und behauptet, es ist ein Roman. So will ich das auf gar keinen Fall gelesen haben.
Ihre Romanfiguren Mick und Gabriel nehmen für sich in Anspruch, was für einen Weißen in einer europäischen Gesellschaft selbstverständlich ist. Sie wollen nicht über ihre Hautfarbe definiert werden und trotzdem bestimmt es immer wieder ihr Leben. Es ist das Dilemma, das auch in unserem Gespräch mitschwingt. Ihre berechtigte Haltung, die Hautfarbe nicht in den Fokus zu stellen, meine Scheu, daraufhin weiter nachzufragen, obwohl es eine Rolle spielt, in ihrem Leben wie in ihrem Roman.
Ich benutze Insiderwissen, ich benutze Gefühle, die ich kenne, weil ich zum Beispiel weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in einem weißen Land wie Deutschland lebt und hat einen schwarzen Elternteil. Das sind Dinge, die ich weiß und die ich meinen Figuren mitgebe. Aber ich lege trotzdem Wert darauf, dass es fiktional ist.
Sagt Jackie Thome. Ihr Roman Brüder ist bei Hansa Berlin erschienen und kostet 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Roman, über den wir jetzt sprechen, hat in den letzten Wochen die Kritiker gespalten. Karin Köhlers Roman Miroloy, ebenfalls für den Deutschen Buchpreis nominiert. Die Autorin war Schauspielerin, sie schreibt Theatertexte, die viel gespielt werden, und hat vor 5 Jahren Erzählungen unter dem Titel »Wir haben Raketen geangelt« veröffentlicht. Jetzt also der Roman Miroloy, und Ursula Merz hat das Buch für uns gelesen. Frau Merz, das Buch spielt ja auf einer abgelegenen Insel. Die Hauptfigur ist aber eine Frau. Ist das so eine Art weibliche Robinson? Oder was ist das für ein Buch?
Eine Robinsonade können wir nicht sagen, denn dann würde sich ja die junge Frau auf diese Insel quasi verirrt haben. Das hat sie nicht. Sie ist dort geboren. Diese Insel, das muss man vielleicht gleich dazu sagen, oder die kleine Dorfgesellschaft auf der Insel, es sind geschätzt 1000 Menschen, 500, die nur leben, die ist nicht nur abgelegen, sondern sie ist eine eigene archaische, fast mittelalterlich-patriarchale Gesellschaft. Wichtig ist zu sagen, sie ist historisch, geografisch und kulturell nicht einzuordnen. Es ist ein rein fiktiver Raum, den die Autorin da erfunden hat. Im Grunde eine dystopische Parallelgesellschaft. Und diese junge Frau ist ein Findelkind. Frauen sind in der mittelalterlichen Gesellschaft, diese, obwohl sie heute spielt, es gibt Plastiktüten, die angeschwemmt werden. Frauen sind in dieser Dorfgesellschaft vollkommen unterdrückt. Sie dürfen nicht lesen, nicht schreiben lernen, nicht schwimmen lernen. Sie sind eigentlich nur Mägde. Und diese junge Frau, die Ich-Erzählerin, steht aber noch weiter unten in der Kaste. Sie ist ein Findelkind. Ihre Herkunft ist dubios. Ihre Eltern, von denen sie gar nicht weiß, haben aber einen schlechten Ruf, und sie hat noch nicht mal das Recht auf einen eigenen Namen. Wo diese Insel nun liegen könnte, da gibt es viele verschiedene Hinweise, aber, und ich glaube, um zu dem zurückzukommen, was Sie anfangs sagten, da gehen die Kritiker eben in den Meinungen auch so auseinander. Es ist eine Parabel, ja, die aus vielem zusammengesetzt ist. Und das kann sehr gut gehen, es kann aber auch sehr kitschig werden. Also es gibt Anteile, die darauf schließen lassen, dass wir uns in der Ägäis befinden, auch in der griechisch-orthodoxischen Religion. Der Titel Miroloy, den gibt es. Bei den griechisch-orthodoxen ist Miroloy eine weibliche Totenklage. In manchem erinnert es aber dann auch wieder an indische Gottheiten. Und dann die Heilige Schrift, die ist gewinnt, streng fundamentalistisch religiös, diese Dorfgesellschaft. Die Heilige Schrift heißt Korabe. Das erinnert an den Koran. Also es ist ein ziemliches Gemisch, ein fiktives Gemisch.
Was macht denn das mit dem Text, wenn das in so einem dazwischen, auch zwischen Moderne und Archaik, wo hängt denn dann diese Welt eigentlich?
Naja, das ist, finde ich, also diese Frage wurde von den Kritikern immer wieder gestellt, die den Roman schwer verrissen haben. Ich habe Einwände, um es gleich zu sagen, dagegen. Aber diese Frage, die finde ich, also dass sie sich stellen, ist richtig, aber die finde ich ein bisschen ungerecht. Ich sage mal einen anderen Vergleich. Die Geschichte der Magd von Margaret Atwood spielt auch in einem Amerika, das es nicht gibt. Ja, in einem hinter uns oder vor uns zeitlich liegenden Amerika, in dem Frauen als Gebärmaschinen gehalten werden. Und da hat ja auch niemand gesagt, wo hängt denn da die Realität? Oder noch was ganz was anderes bei Harry Potter. Da ist ja, das ist ja auch ein Sammelsurium aus vielen Kulturen, vielen Zeichen. Da hat man ja auch nicht gesagt, naja, irgendwie ist er schon gut geschrieben und die Kinder lesen es gern, aber warum können Zauberer eigentlich zaubern? In der fiktiven Welt, zumal in der parabelhaften Welt, können sie zaubern. Und ein Roman, der sich nicht festlegt, kulturell und historisch, ich finde, hat schon das Recht, einiges zu erfinden, was es nun mal nicht gibt. Und sich auch außerhalb gewisser Kausalitäten zu bewegen. Das wäre nicht mein Einwand gegen diesen Roman.
Sondern?
Ja, war klar. Es ist Also was sozusagen der Vorteil und der Nachteil der Parabel ist, ist ja ihre relativ schlichte Botschaft. Ja, sie ist eine anschauliche Vereinfachung. Das ist auch hier. Im Grunde ist die Botschaft, Mädchen, gegen eine solche patriarchale Diktatur muss man sich auflehnen. Und es gibt ja auch eine Story, wenn man so will, eine Geschichte, nämlich dieses Findelkind wird rebellisch, bringt sich heimlich lesen und schreiben und auch schwimmen bei. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass sie am Ende des Romans zum Festland übers Meer schwimmt. Sie schneidet sich die Haare ab, um wie ein Junge auszusehen und so weiter und so fort. Sie hat sogar eine Beziehung mit einem sogenannten Betschüler. Darauf steht die Todesstrafe in dieser Dorfge. Also die Botschaft heißt, das Patriarchat ist dieses reaktionäre Patriarchat ist etwas ganz, ganz Entsetzliches. Gut, das wusste ich schon vor dem Roman. Und da werden Frauen entsetzlich behandelt und unterdrückt. Dagegen muss man sich auflehnen. Aber wie gesagt, die Botschaften von Parabeln sind immer etwas plakativ. Mir ist das Ganze aber dafür, dass die Botschaft relativ einfach ist, zu ausbuchstabiert. Also das ist eine agrarische Welt. Ja? Also, es wird gewebt, es wird angebaut, es wird der Most wird selber gemacht. Also es gibt ein bisschen Vieh, also die haben kaum Geld, die ernähren sich selber. Es ist eine agrarische Ökonomie auf einfachstem Niveau. Ah, und das wird aber auch immer im Präsens ununterbrochen erzählt. Dann geht der Bauer dahin, dann geht der andere Bauer dorthin. Und es lähmt das Ganze ein bisschen, finde ich. Es ist zu ausbuchstabiert.
Gregor Sander, wie ist das, wenn man so gespaltene Kritiken um die Ohren gehauen kriegt, sage ich mal als Autor noch dazu, wenn man sagen könnte, wie Frau Merz jetzt meinte, dass das, was da vorgeworfen wird, wird der anderen Romanen auch nicht vorgehalten.
Mhm. Naja, es ist immer schwer auszuhalten, das ist klar. Wenn man gute Kritiken sind leichter zu lesen oder zu hören, aber das gehört eben dann da auch dazu. Und das zweite Buch ist, glaube ich, auch immer ein schwieriges. Mhm. Ich glaube, es ist ja ihr zweites und da geht es dann eben auch los. Da wird man anders betrachtet als eben noch beim ersten. Ich habe die Raketen auch gelesen, es war ein sehr gutes Buch, ich habe das sehr gern gelesen und jetzt wird sie eben anders betrachtet als noch bei diesem Buch. Das gehört dazu, das muss man aushalten, auch wenn es manchmal schwer ist. Andererseits, Longlist Deutscher Buchpreis und so, ist ja, es läuft nicht gut. So schlecht, finde ich.
Wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, also im Spiegel hat Elke Schmitter, eine sehr, sehr renommierte Kritikerin, ein Loblied auf den Roman gesungen. In der FAZ war eine gute, neutrale Kritik, in der Süddeutsch nicht, in der Zeit war jetzt ein Verriss. Nur, man muss dazu sagen, also wir reden ja auch lange darüber, rein marketingtechnisch, gibt es Schlimmeres für ein Buch, als dass so viele Kritiker sich dazu äußern, die nicht alle einer Meinung sind? Ja.
Also Karin Köhlers Roman Miroloy spaltet. Ursula Merz hat es bei uns vorgestellt. Erschienen ist das Buch beim Hansa Verlag. Es hat 462 Seiten und kostet 24,70 Euro. Axel Hacke ist erfolgreicher Kolumnist im Magazin der Süddeutschen Zeitung und auch seine Bücher sind allesamt Bestseller. Gregor Sander, unfassbar erfolgreich der Mann, oder? Wie wäre wohl das Leben als Axel Hacke?
Einfach nur toll.
Gut, okay. Man kann sich reindenken, sein neues Buch ist auch gerade im Antje Kunstmann Verlag erschienen, Wozu wir da sind. Walter Wehmuths Handreichungen für ein gelungenes Leben heißt es und ist auch als Hörbuch erschienen, gleich in zwei Fassungen. Einmal als reine Lesung und dann mit Musik, die seine Frau komponiert hat, die Sängerin Ursula Mauder. Georg Gruber stellt Walter Wehmuth alias Axel Hacke vor.
Es gibt Todesfälle. Da entdecke ich, was ich verpasst habe im Leben.
Walter Wehmuth ist seit vielen Jahren Nachrufschreiber bei einer Zeitung. Er kennt das Leben, seine Höhen und Tiefen. Doch wann ist ein Leben gelungen? Das versucht er zu ergründen und da spielt der Sänger Leonard Cohen eine wichtige Rolle, den Walter Wehmuth erst nach dessen Tod für sich entdeckt.
Kennen Sie zum Beispiel Anthem? Diese berühmten Zeilen? Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Ich würde es so übersetzen. Läute die Glocken, die noch läuten können. Vergiss deine perfekte Opfergabe. Da ist ein Riss in jedem Ding, so fällt das Licht herein.
Leonard Cohen habe, so Walter Wehmuth, seine Verse selbst so interpretiert. Es gibt keine Entschuldigung, die eigene Verantwortung für sich selbst nicht wahrzunehmen. Axel Hacke hat diesen Nachrufschreiber nicht als Karikatur angelegt, sondern als weisen Mann, fast schon als Prediger. So spricht Axel Hacke auch, mit Nachdruck und Sendungsbewusstsein. Es komme darauf an, so sagt jener Walter Wehmuth, die Risse zu finden, von denen Cohen rede, die Risse in den Fassaden anderer Menschen.
Sollte es nicht, das will ich sagen, ein paar Leute im Leben jedes Menschen geben, um die er sich bemüht hat, denen er mit seinem Interesse zu Leibe gerückt ist und die er versucht hat zu verstehen? Wahrscheinlich kann man das nicht bei sehr vielen tun, wenn man sich nicht überfordern will. Aber bei einigen müsste man es versuchen. Man muss es versuchen, wissen Sie? Weil, wenn man es nicht getan hat, man ist dann irgendwie nicht dahin vorgedrungen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. I had
no pretense. Walter Wehmuths Gedanken sind portioniert in Absätze von 5 bis 10 Minuten. Dazwischen sind Eigenkompositionen der Sängerin Ursula Mauder zu hören. Filigrane Balladen, die am Anfang dennoch störend wirken. Der erste Reflex ist, diese Unterbrechung kommt zu früh, noch ist zu wenig gesagt, die Songs dauern zu lange. Doch im Verlauf fügen sich Text und Musik zu einem stimmigen Ganzen. Denn auch Ursula Mauder erzählt vom Leben, von seinen Höhen und Tiefen. You say you've had everything. Axel Hacke zeigt sich in diesem Hörbuch als nachdenklicher Moralist. Sein Walter Wehmuth erinnert sich an Verstorbene, über die er Nachrufe geschrieben hat, und an Freunde, die er aus den Augen verloren und zufällig wiedergetroffen hat. Und er reflektiert darüber, was sie geprägt hat. Die Herkunft, die Eltern, die Erwartungen, das Umfeld. Nicht jedes Leben verlief nach Plan. Doch was ist nun ein gelungenes Leben? Antworten findet Walter Wehmuth bei Viktor Frankl, dem Psychiater, der die Konzentrationslager der Nationalsozialisten überlebte und danach sein wichtiges Buch schrieb, trotzdem Ja zum Leben sagen.
Wer nur nach Sinn fragt, ist passiv, der nimmt das Leben hin. Wer aber selbst diesen Sinn schaffen will, der ist aktiv, der nimmt das als Herausforderung.
Wozu wir da sind. Songs und Geschichten über das Leben regt zum Nachdenken an, wo man vielleicht selbst in eingefahrenen Bahnen verharrt, wo man nicht aktiv ist, sondern das Leben hinnimmt. Ursula Mauder öffnet mit ihren Songs dafür einen zusätzlichen Raum. Am Ende dieser rund 2,5-stündigen Produktion verteilt Axel Hacke noch ein paar Ratschläge.
Gelungenes Leben? Ein paar Vorschläge von meiner Seite.
Vielleicht sollte man mit dem letzten beginnen.
Notieren Sie sich folgende Stichwörter: Staunen, Respekt, Zärtlichkeit.
Empfiehlt also Walter Wehmuth bzw. Axel Hacke auf der Hörbuchfassung seines neuen Buchs Wozu wir da sind, Songs und Geschichten über das Leben. Gregor Sander, waren das gute Tipps fürs Leben? Staunen, Respekt, Zärtlichkeit. Ja. Gehen wir so jetzt beschwingt in den Tag?
Ja, aber das wussten wir vielleicht auch schon vorher.
Danke jedenfalls für die nette Begleitung durch die Stunde und viel Erfolg mit Ihrem schönen Roman. Und